Diese Episode enthält explizite Details über wahre Kriminalfälle. Weitere Infos in der Folgenbeschreibung.
Es ist spät geworden. Die Uhr tickt unaufhörlich. Aber du hast nicht auf die Zeit geachtet. Draußen ist es still. Nur der Wind, der ab und zu gegen die Fenster peitscht, erinnert daran, dass draußen noch Leben ist.
Im Haus herrscht eine fast schon beunruhigende Ruhe. Der Fernseher ist längst ausgegangen. Dein Handy liegt neben dir, der Bildschirm dunkel und alle Nachrichten sind längst beantwortet. Du sitzt da, auf dem Sofa, den Kopf voller Gedanken. Doch plötzlich durchbricht etwas die Stille.
Langsame, gleichmäßige Schläge an deiner Haustür. Nicht hektisch, nicht panisch, einfach so, als würde jemand sicher sein, dass du ohnehin öffnest. Ein vertrautes Geräusch, das trotzdem mitten in der Nacht bedrohlich den Raum durchdringt.
Du bleibst ruhig und versuchst, das Klopfen einzuordnen. Vielleicht ein Nachbar? Ein Lieferant? Doch dein Instinkt weiß es schon. Es ist viel zu spät für Besucher. Niemand sollte um diese Uhrzeit noch auf der Schwelle stehen.
Es kommt wieder. Und nochmal. Dreimal. Mit dieser drückenden Langsamkeit, die in dir ein seltsames Gefühl weckt. Etwas, das du nicht in Worte fassen kannst, aber das dich dazu drängt, von deinem Platz aufzustehen. Zögernd. Deine Schritte auf dem Holzfußboden klingen lauter als sonst, als du dich der Tür näherst. Es fühlt sich an, als ob jeder Schritt schwerer wird, als ob der Raum um dich herum enger wird.
Du stehst jetzt direkt vor der Tür. Du spürst ein kaltes Ziehen im Magen. Und dann klopft es nochmal. Drei Schläge, wieder und wieder. Aber diesmal ist etwas anders. Etwas drängt dich, die Tür jetzt zu öffnen. Und doch zögerst du.
Mit einem unbehaglichen Gefühl legst du deine Hand auf den Griff und drückst die Klinke nach unten.
Draußen, im schwachen Licht der Straßenlaterne, stehen zwei Kinder.
Ein Junge und ein Mädchen, vielleicht 10 Jahre alt. Sie tragen einfache Kapuzenjacken. Ihre Gesichter werden von der Dunkelheit verschluckt. Du kannst nur schwer etwas erkennen, aber da ist etwas in der Art, wie die beiden dastehen. Etwas in ihrer Haltung, das dich tief frösteln lässt. Ihre Haut sieht blass aus, fast grau.
Sie stehen da, ohne sich zu bewegen, ohne zu lächeln, ohne einen Laut von sich zu geben. Dann hebt das Mädchen langsam den Kopf. Ihre Augen, jetzt im schwachen Licht erkennbar, ziehen deinen Blick an. Sie sind tief schwarz, vollständig schwarz. Kein Glanz, keine Iris, keine Pupillen. Nur endlose Dunkelheit.
Das Mädchen sagt, unsere Eltern kommen gleich. Dürfen wir kurz hereinkommen? Die Worte sind ruhig, fast zu ruhig. Ihre Stimme klingt auch nicht wie die eines Kindes. Viel eher klingt sie kontrolliert. Die Art, wie sie es formuliert, wie ein gut geübter Satz.
Und du stehst einfach nur da. Die Tür ist nur einen Spalt breit geöffnet, die Klinke in deiner Hand. Du merkst, dass du sie nicht weiter aufziehen kannst. Noch nicht, weil du Angst hast. Nein, es ist etwas anderes. Etwas viel Tieferes, das sich in deinem Inneren regt. Ein Gefühl, das dich davon abhält, noch einen Schritt weiter zu gehen.
Du musst jetzt eine Entscheidung treffen. Die Tür öffnen oder verschließen. Aber du hast das Gefühl, dass du keine Wahl mehr hast. Etwas anderes hat das Kommando übernommen. Etwas, das du nicht erklären kannst.
Manche Geschichten beginnen nicht mit einem Verbrechen, nicht mit einem Mord oder einem Verschwinden. Manchmal beginnt das wahre Grauen ganz harmlos, mit einem Klopfen an der Tür und mit Kindern, die gar keine Kinder sind.
Schwarze Akte.
Und damit ganz herzlich willkommen zur 5. und letzten Schwarze Akte Paranormal-Folge mit Patrick Strohbusch.
Und mit Anne Luckmann. Hello.
Ja, und damit sind jetzt alle Folgen anlässlich unseres 5. Podcast-Geburtstags online. Und wir sind natürlich super gespannt, wie euch diese Spezialfolgen gefallen haben. Also schreibt uns das doch gerne mal bei Instagram. Da heißen wir Schwarze Akte. Und falls euch das gefallen hat, dann kann man ja mal überlegen, ob wir vielleicht demnächst nochmal sowas machen, oder?
Auf jeden Fall.
Werbung.
Patrick, was hast du zuletzt so online bestellt?
Ich glaube, das müsste ein Hoodie gewesen sein, ist aber auch schon wieder eine Weile her. Bei dir?
Ich habe gerade ein Kleid bestellt, weil ich bald zu Gast auf einer Hochzeit bin und deswegen passt der heutige Werbepartner da auch perfekt rein, denn ich habe das mit dem Zahlungsanbieter Klarna gezahlt.
Und für alle, denen das gerade noch nichts sagt, Klarna ist einer der weltweit führenden Zahlungsanbieter und eine lizenzierte Bank. Mit Klarna könnt ihr also schnell, einfach und, das ist ja das Wichtigste, sicher offene Zahlungen begleichen.
Neben den Vorzügen, die euch Klarna bietet, gibt es da aber auch noch Cashback in der App. Cashback ist im Grunde ein Belohnungssystem, bei dem ihr nach dem Einkauf einen Teil des bezahlten Geldes zurückerstattet bekommt. Ich gebe euch mal zwei Beispiele, was sich aktuell für mich so lohnen würde. Bei Adidas gibt's nämlich gerade bis zu 6% Cashback und bei About You, wo ich das Kleid bestellt habe, bis zu 10,5% Cashback. Wenn ihr da beispielsweise für 100 Euro shoppt, bekommt ihr also 10,50 Cashback zurückerstattet.
Um Cashback zu erhalten, braucht ihr ein Klarna-Guthaben. Wir gehen das kurz zusammen durch. Also, ihr aktiviert euer Klarna-Guthaben kostenlos in der App. Dann könnt ihr über die Klarna-App in teilnehmenden Shops bestellen. Auf diesem Weg bekommt ihr bis zu 10% Cashback in Form von echtem Geld. Keine Punkte oder sowas, die man erst irgendwo einlösen muss. Euer Cashback wird dann eurem Klarna-Guthaben gutgeschrieben. Das wiederum könnt ihr dann für zukünftige Einkäufe nutzen. Oder zur Begleichung offener Rechnungen. Oder zur Überweisung auf ein anderes Bankkonto.
Und bitte nicht wundern, die Cashback-Gutschrift passiert nicht in Echtzeit. Das dauert ein bisschen. Und das hat verschiedene Gründe. Zum Beispiel müssen Rückgabefristen abgewartet werden.
Also, wenn ihr eh Online-Shopper seid, dann ladet euch doch einfach mal die Klarna-App runter und bekommt, wenn ihr über die App in teilnehmenden Shops bestellt, bis zu 10% Cashback zurück.
Wenn ihr noch mehr zum Thema Klarna Cashback wissen möchtet, dann packen wir euch den Link dazu natürlich in unsere Shownotes, den Beschreibungstext zur Folge. Vielen Dank an Klarna für eure Unterstützung.
Werbung Ende.
Aber lasst uns jetzt in diesen, ja, wie wir finden, ziemlich unheimlichen Fall starten. Und ihr könnt ja ab und zu mal die Bilder dazu aufrufen, die wir euch in den Shownotes verlinkt haben. Ich glaube, dann wird diese ganze Geschichte, die wir jetzt erzählen, noch ein bisschen unheimlicher.
Denn heute blicken wir auf eine Welt, die wirklich nur schwer zu begreifen ist. Eine Geschichte, die uns fragen lässt, was passiert, wenn der Horror plötzlich an deine Tür klopft? Heute erzählen wir euch von den sogenannten Black-Eyed Children, also Kindern mit schwarzen Augen.
Ein Phänomen, das in den letzten Jahren immer mehr die Runde macht. Kinder mit Augen so schwarz wie die Nacht, die zu deinem Haus kommen und um Einlass bitten. Aber wer sind sie? Was wollen sie? Und was passiert, wenn man ihnen die Tür öffnet?
Alles beginnt mit einem Mann, mit einem Auto und mit zwei Kindern, die eigentlich gar keine Kinder sind. Die erste große bekannte Erwähnung von Kindern mit schwarzen Augen in den USA stammt von Brian, einem Reporter aus der Kleinstadt Abilene in Texas. Es ist ein gewöhnlicher Abend, irgendwann im Frühjahr oder Sommer 1996, als Brian nach einem langen Arbeitstag auf dem Weg nach Hause ist. Er erinnert sich, dass es warm genug war, um Shorts zu tragen, aber er erinnert sich nicht mehr an das exakte Datum.
Es ist kurz nach 9:30, als er sich auf den Weg macht, um noch schnell seine Internetrechnung zu bezahlen. Brian fährt dafür zu einem Einkaufszentrum in Abilene. Sein Internetanbieter hat das Büro direkt neben einem kleinen Kino. Es ist schon spät, die Straßen sind leer und er parkt auf dem leeren Parkplatz vor dem kleinen Kino. An diesem Abend läuft dort Mortal Kombat, ein Actionfilm, der auf einer Videospielreihe basiert. Brian parkt sein Auto und füllt anschließend einen Scheck im Licht der Leuchtreklame des Kinos aus. Die Stille der Nacht umhüllt ihn, bis plötzlich ein seltsames Klopfen am Fenster seiner Fahrertür zu hören ist.
Dreimal. Zwei Jungen stehen vor seiner Autotür, ungefähr 9 bis 12 Jahre alt. Beide tragen Kapuzenpullis. Einer ist etwas größer, mit olivfarbener Haut, braun gelocktem Haar und einem ruhigen, fast selbstbewussten Auftreten. Der andere ist blass, mit rötlichem Haar und Sommersprossen. Er ist eher schweigsam. Brian kurbelt das Fenster ein wenig herunter. Es ist nur der erste Junge, der spricht. Und wie er spricht, ist das Erste, was Brian irgendwie irritiert.
Die Stimme des Jungen klingt nämlich nicht wie die eines Kindes. Sie ist zu ruhig, zu klar, zu präzise. Kein Stocken und kein Zögern. Da ist ein Tonfall, den man eher von einem Verkäufer oder einem Erwachsenen kennt. Jemand, der weiß, wie man einem anderen Vertrauen einflößt. Der Junge erklärt, dass sie ins Kino wollen, aber ihr Geld vergessen hätten. Sie bitten Brian aber nicht um Geld, sondern um eine Mitfahrgelegenheit nach Hause, denn ihre Mutter könne ihnen das Geld für die Kinokarten geben. Sie fragen, ob Brian sie nicht kurz mal eben dorthin fahren könne.
Das klingt ja harmlos. Und doch spürt Brian vom ersten Moment an eine irrationale, aber tief sitzende Angst. Eine instinktive Alarmbereitschaft, die er selbst nicht einordnen kann. Er beschreibt später eine unverständliche und seelenerschütternde Angst. Aber er weiß nicht warum.
Was Brian auffällt, der Junge, der spricht, macht das mit einer Selbstverständlichkeit, die Brian das Gefühl gibt, dass seine Zustimmung schon beschlossene Sache ist. Es ist kein Bitten oder Betteln, sondern ein sanfter Zwang. Und Brian reagiert. Unbewusst greift seine Hand nach dem Türöffner, obwohl er das eigentlich gar nicht will. Er stoppt seine Hand und blickt die Jungs an.
Als er die beiden fragt, welchen Film sie überhaupt sehen wollen, antwortet der eine: Mortal Kombat. Brian wirft einen Blick auf die Reklame und auf die Uhr. Er weiß, dass der Film schon seit fast einer Stunde läuft. Es ist die letzte Vorstellung des Abends. Die Geschichte ergibt keinen Sinn. Jetzt ein Ticket zu kaufen wäre Geldverschwendung. Wieder meldet sich das Misstrauen stärker als zuvor.
Und dann passiert es. Als Brian den Blick der Jungen genauer registriert, zieht sich in ihm alles zusammen. Ihre Augen sind nämlich vollkommen schwarz. Da ist kein Weiß und da sind keine Pupillen. Nur zwei pechschwarze, lichtlose Spiegel, die nichts Menschliches mehr in sich tragen. Er beschreibt sie später als zwei seelenlose Kugeln, wie Ausschnitte aus einem sternlosen Himmel. Und in dem Moment passiert etwas in Brian, die Panik übernimmt. Er reißt die Hand vom Türgriff zurück. Der kleinere Junge, der bislang nichts gesagt hat, der schaut erschrocken, als hätte Brian etwas bemerkt, das er nicht hätte sehen dürfen.
Der andere Junge reagiert mit kalter Entschlossenheit, seine Fassade aber bröckelt. Seine Stimme wird lauter und eindringlicher. Er sagt laut Brian sowas wie: Wir können nicht einsteigen, wenn du es uns nicht erlaubst. Ein Satz, der wie aus einer uralten Vampirgeschichte klingt. Auch dort dürfen die Kreaturen erst eintreten, wenn man sie hineinbittet. Als ob es ein Gesetz geben würde, das sie nicht brechen dürften. Die Jungs starren Brian aus ihren schwarzen Augen an. Der Sprecher sagt laut Brian: Wir tun dir nichts. Du musst uns reinlassen. Wir haben keine Pistole.
Brians Panik nimmt Überhand. Er beschreibt später, dass der Tonfall des Jungen für ihn eher klang, als hätte er sowas gesagt wie: Wir brauchen nicht mal eine Pistole. Brian tut das Einzige, was ihm noch übrig bleibt. Er legt den Rückwärtsgang ein und rast davon. Ohne Blickkontakt und ohne ein weiteres Wort. Als er in den Rückspiegel schaut, da sind die Jungs verschwunden. Keine Spur mehr von ihnen. Sie sind einfach weg.
Zu Hause angekommen, ist Brian beunruhigt. Seine Gedanken rasen. Was war mit diesen Kindern los? Waren das Kontaktlinsen? Später, als er Bekannten die Geschichte erzählt, unterbricht eine Freundin die Erzählung.
Ohne diesen entscheidenden Punkt zu kennen, fragt sie plötzlich, ob diese Kinder schwarze Augen hatten. Sie selbst habe eine Woche zuvor davon geträumt, dass solche Kinder vor ihrem Haus standen. Sie wollten hereingelassen werden. Und sie erzählt, dass sie irgendwie wusste, dass wenn sie das täte, die Kinder sie töten würden. Und sie ist sich sicher, die beiden Jungs hätten Brian getötet, wenn er sie ins Auto gelassen hätte.
Diese Geschichte verbreitet Brian 1998, zwei Jahre später, über eine Mailingliste an ein paar seiner Freunde und Bekannte. Von dort geht sie für damalige Verhältnisse viral und wird zu einem paranormalen Phänomen. Brian hat nie behauptet zu wissen, was genau ihm begegnet ist. Aber er schreibt in einem späteren FAQ auf seiner Webseite: Glaube ich, dass da etwas Unnatürliches am Werk war? Ja, höchstwahrscheinlich. Was mich bis heute verfolgt, ist die Angst. Dieses unerwartete Gefühl, durchschaut zu werden, irgendwie unbewusst manipuliert und in Lebensgefahr geraten zu sein.
Brians Erzählung löst eine Welle aus. Sie wird in Foren diskutiert, in Podcasts erzählt und in YouTube-Videos besprochen. Und für viele wird sie zur ersten Berührung mit einem Begriff, der sich seitdem ins Internet-Horror-Kollektiv eingebrannt hat. Die Black-Eyed Children.
Wenn man Brians Geschichte hört, bleibt nicht nur eine Gänsehaut zurück, sondern auch dieses Gefühl von Kontrollverlust. Denn das wirklich Beunruhigende an seiner Begegnung ist nicht das, was passiert ist, sondern das, was beinahe geschehen wäre. Dass sich seine Hand von selbst zur Tür bewegt hat. Dass er beinahe Ja gesagt hätte, ohne zu wissen, warum. Es war keine bewusste Entscheidung, sondern ein Impuls. Fast, als hätte jemand in seinem Innersten eine unsichtbare Saite gezupft.
Und genau das zieht sich wie ein roter Faden durch fast alle Begegnungen mit den sogenannten Black-Eyed Children. Kinder, die keine Kinder sind. Wesen, die menschlich erscheinen sollen, aber es nicht sind. Nicht ganz.
Wer über sie berichtet, beschreibt sie meist als zwischen 6 und 16 Jahre alt. Sie tragen normale Kleidung, oft ein Hoodie, eine Jeans, aber manchmal auch Outfits, die leicht aus der Zeit gefallen wirken, wie Secondhand-Kleidung von vor Jahrzehnten.
Was einem als erstes auffällt, ist ihre Sprache. Diese Kinder stottern oder zögern nicht. Sie wirken nicht nervös oder verlegen, ganz im Gegenteil. Ihre Ausdrucksweise ist bemerkenswert reif. Manchmal sprechen sie in einem monotonen, emotionslosen Tonfall. Manchmal mit so viel Kontrolle, so als ob jedes Wort genau abgewogen ist. Sie bitten nicht, sie behaupten. Sie fragen nicht, sie stellen fest. Und oft wiederholen sie denselben Satz immer wieder.
Am Anfang wirken sie höflich, fast zu höflich. Sie klopfen an Türen, stehen neben Autos oder tauchen unerwartet an Fenstern auf. Sie bitten darum, das Telefon benutzen zu dürfen, wollen kurz auf die Toilette, sagen, sie müssten ihre Eltern anrufen. Es sind alltägliche Bitten, harmlos, sogar kindlich. Doch je länger das Gespräch dauert, desto stärker wird dieser Druck. Aus Bitten wird Drängen, aus Drängen wird Dringlichkeit. Und dann, irgendwann, wird es bedrohlich.
Das beschreiben sogar wissenschaftliche Artikel. Die amerikanische Kulturwissenschaftlerin und Mythologiedozentin Bridget Burke beschäftigt sich nicht mit der Frage, ob Black-Eyed Children real sind, sondern warum wir solche Gestalten erfinden.
In ihrer Analyse beschreibt sie diese sogenannten BEKs, kurz für Black-Eyed Kid, als Teil einer langen Linie symbolischer Wesen, die das Unbewusste einer Gesellschaft nach außen kehren. Urbane Legenden wie diese seien vielmehr alte Ängste in zeitgemäßer Verkleidung. Kinder mit schwarzen Augen seien keine übernatürlichen Monster, sondern Spiegelbilder einer Verunsicherung. Das Bild der Unschuld, überzogen mit einer stillen Bedrohung. Eine Grenze, die verschwimmt, genau wie die Kinder selbst.
Ja, und dann sind da ja noch diese Augen. Die sind das Merkmal, an dem die Fassade schließlich zerbricht. Manche Leute berichten, dass sie zunächst gar nicht bemerkt haben, was sie da sehen. Etwas wirkt falsch, aber es dauert, bis das Gehirn registriert, was es ist. Schwarze Augen, vollkommen schwarz, von Lid zu Lid. Keine Iris, keine Emotion, kein Fokus, nur Leere.
Was alle Geschichten ebenfalls verbindet, ist dieses Gefühl, manipuliert worden zu sein. Als würde etwas oder jemand einen Zugang suchen, aber dafür unsere Zustimmung brauchen. Der Satz, wir können nicht rein, wenn du es uns nicht erlaubst, kommt nicht nur in der Erzählung von Brian, sondern auch in zahlreichen ähnlichen Berichten vor, wie ihr gleich noch hören werdet. Und noch etwas wiederholt sich immer wieder. Das Gefühl, in Lebensgefahr zu sein, obwohl objektiv keine Bedrohung erkennbar ist.
Einige Zeugen berichten, dass sie sich nach der Begegnung tagelang krank gefühlt haben. Sie erzählen von Schlaflosigkeit, Erschöpfung und unerklärlichen Ängsten, von Haustieren, die sich irgendwie seltsam verhalten, elektronische Geräte, die nicht mehr funktionieren. Andere sagen, sie hätten nie wieder darüber sprechen können, weil ihnen niemand geglaubt hätte. Aber alle sagen, diese Kinder, die sind keine Kinder.
Und so beginnt es, wie so viele moderne Mythen beginnen. Mit einer Geschichte im Internet. Es gibt kein Bild, kein Beweis, nur ein Text, der sich anonym verbreitet, aber der mächtig genug ist, um sich wie ein Schatten durch das Netz zu bewegen.
Nach Brians Begegnung im Frühjahr oder Sommer 1996, irgendwo in Abilene, Texas, bleibt nicht nur das Gefühl zurück, dass etwas Unheimliches passiert ist, sondern auch der Drang, davon zu erzählen. Was als private Mail an eine Handvoll Menschen beginnt, entwickelt sich bald zu einem Phänomen. Eine Geschichte, die weitergeleitet, diskutiert, ausgeschmückt und vervielfältigt wird. Eine Creepypasta, lange bevor es das Wort überhaupt gab.
Der Begriff Creepypasta ist eine Wortschöpfung aus Copy-Paste und Creepy. Sie steht für kurze, fiktive Horrorgeschichten, die sich wie virale Flüstereien durchs Netz bewegen. Die Geschichte der Black Eyed Children passt perfekt in diese Welt. Sie ist kompakt, persönlich und mysteriös. Sie ist gerade realistisch genug, um geglaubt zu werden und gerade übernatürlich genug, um Angst zu machen.
Und Brian wird zum unfreiwilligen Urheber einer digitalen Legende. Er schreibt später, dass die Leute ihn immer wieder nach den Black Eyed Children fragen, nach dem Motto, hey, hast du diese Geistergeschichte gelesen von dem Typen, der diese Kinder mit den schwarzen Augen gesehen hat? Und wenn er dann antwortet, dass er es war, dann heißt es immer, cool. Aber genau das sei es eben nicht gewesen. Es war nicht cool. Für Brian war es real. Erschreckend real.
Was Brian erzählt, ist für ihn eine tiefe persönliche Erfahrung und keine Horrorgeschichte für das Lagerfeuer. In seinem Online-FAQ wehrt er sich mehrfach gegen die, die seine Erzählung einfach nur als gute Story oder als viralen Witz abtun. Er schreibt, ich war da, verdammt nochmal.
2012 erzählt Brian seine Geschichte in der US-Fernsehserie Monsters and Mysteries in America. Die Produktion bittet ihn, für die Dreharbeiten nochmal nach Abilene zu kommen, dort, wo alles begann. Die Szene wird nachgestellt und Brian wird interviewt. Und obwohl er betont, dass er keine Show daraus machen will, erklärt er in einem Artikel für die Abilene Reporter News danach, ja, ich glaube bis heute, dass damals etwas Übernatürliches am Werk war.
Noch im selben Jahr startet eine Kickstarter-Kampagne für einen Horrorfilm. Der Regisseur sagt in einem Interview, ich zitiere mal, Black Eyed Kids sind eine urbane Legende, die seit Jahren im Netz herumgeistert. Ich fand sie schon immer faszinierend.
Ein Jahr später, 2013, folgt der nächste Schub. Im Februar veröffentlicht MSN ein knapp zweiminütiges Video in ihrer Serie Weekly Strange. Das könnt ihr euch übrigens auch anschauen, das haben wir in den Shownotes verlinkt. Das Video wirkt wie eine Amateurversion von Unsolved Mysteries, aber die Wirkung ist krass. Die Geschichte wird auf der Startseite von MSN gefeatured und plötzlich glauben viele, dass es sich hier um einen echten investigativen Journalismus handelt. Die Klickzahlen explodieren und die Black Eyed Children werden endgültig zu einem viralen Mythos.
Ob aus Faszination, aus Angst oder aus Freude am Grusel, sie funktioniert. Und sie wächst weiter. Aber wie alle guten Gruselgeschichten beginnt auch diese mit einer einzigen Frage. Was, wenn es doch wahr ist?
Eine Geschichte reicht selten aus, um einen Mythos zu nähren. Es braucht Wiederholung, es braucht Muster und es braucht das Gefühl, dass es jederzeit wieder passieren könnte. Vielleicht sogar euch, denn Brian ist nicht der Einzige.
Tatsächlich gibt es Berichte von sehr ähnlichen Begegnungen an vielen Orten. Von den USA bis nach Europa. Und obwohl Skeptiker schnell von Trittbrettfahrern sprechen, klingen einige dieser Erzählungen zu sehr nach Brians Original und das ohne, dass diese Menschen Brians Geschichte kannten.
Zum Beispiel in Portland, Oregon. John ist kein Mann, der zu Übertreibungen neigt. Er ist ein seriöser Softwareentwickler, interessiert sich aber auch für das Paranormale. Als er 1998 Brian von einer Begegnung mit Kindern mit schwarzen Augen erzählt, da ist Brian schockiert, denn das Szenario ist fast identisch mit seinem eigenen.
John erzählt Folgendes. Er war bei einer Konferenz und wollte spät abends nach dem Essen mit seinem Auto nach Hause fahren, als ein Kollege ihn um Hilfe bittet. Er wirkt nervös und unruhig. Er bittet darum, eine Runde um den Block zu drehen. Vor seinem eigenen geparkten Wagen stehen nämlich drei Kinder und er hat irgendwie ein komisches Gefühl.
Also lässt John den Kollegen einsteigen, startet den Motor und fährt los. Als sie am Wagen des Kollegen vorbeikommen, sieht John sie zum ersten Mal. Drei Kinder, zwei Jungen und ein Mädchen. Sie wirken seltsam deplatziert, wie aus einem anderen Jahrzehnt gefallen. Die Kleidung ist dunkel, das Verhalten still und die Körperhaltung starr.
Und obwohl nichts offen Bedrohliches geschieht, kriecht ein ungutes Gefühl in Johns Nacken. Etwas stimmt nicht. Er fährt langsamer. Die Kinder kommen näher. Einer klopft an die Scheibe. Er fragt, ob John sie nach Hause fahren könne. Und dann sieht John es. Die Augen. Kein Weiß, kein Leben, nichts Menschliches. Nur endlose glänzende Schwärze.
Werbung. Werbung Ende.
Adrenalin schießt durch seinen Körper. John reißt das Lenkrad herum und tritt das Gaspedal durch. Die Reifen quietschen und der Wagen rast durch das Parkhaus. Doch während er wendet, da sieht er aus dem Augenwinkel etwas Ungewöhnliches. Eins der Kinder steht nämlich schon am Ausgang der Garage. Unten, 3 Etagen tiefer. Es ist unmöglich, dass das Kind in Sekunden dorthin gekommen ist. John und der Kollege fahren davon und kommen etwas später zurück.
John bringt seinen Kollegen nach ein paar Runden um den Block zu dessen Auto und bleibt dann in sicherem Abstand zurück. Der Kollege steigt ein, fährt los und John hinterher. Und an der nächsten Kreuzung passiert es dann. Der Kollege fährt über eine gelbe Ampel, wird von einem LKW erfasst und ist auf der Stelle tot. In seinem FAQ schreibt Brian, dass er Johns Geschichte glaubt.
Eine andere Geschichte kommt aus dem US-Bundesstaat Vermont. Ein älteres Ehepaar wird in einer verschneiten Winternacht von einem lauten Klopfen geweckt. Vor der Tür stehen 2 Kinder, ein Junge und ein Mädchen. Sie sind blass, ausdruckslos und seltsam sprachlos. Sie sagen nur 2 Sätze. Unsere Eltern kommen gleich. Dürfen wir reinkommen? Das ältere Ehepaar öffnet ihnen die Tür.
Die beiden Kinder setzen sich auf das Sofa und starren ins Leere. Sie reagieren kaum. Die Katze des Ehepaares hingegen reagiert panisch. Als die Frau die Kinder schließlich direkt ansieht, stockt ihr der Atem. Schwarze Augen. Plötzlich fällt der Strom aus und der ältere Mann bekommt aus dem Nichts heftiges Nasenbluten. Die Kinder stehen auf und sagen, unsere Eltern sind da. Draußen warten 2 Männer, groß, still und in dunkler Kleidung. Die Kinder steigen zu ihnen ins Auto und verschwinden.
Was folgt, ist wie ein schlechter Traum, denn die Katze stirbt. 3 weitere Katzen in der Gegend verschwinden. Der Mann bekommt immer wieder Nasenbluten und kurz darauf wird aggressiver Hautkrebs diagnostiziert. Und obwohl niemand erklären kann, was wirklich passiert ist, ist klar, das Grauen beginnt erst, wenn man die Kinder hereinlässt.
Eine weitere Geschichte kommt aus England, aus der Grafschaft Staffordshire. In Cannock Chase gibt es einen Nationalpark mit stillen Wäldern und moorigen Lichtungen, etwa 30 Kilometer nördlich von Birmingham. Für Geisterjäger ist dieser Ort kein Geheimtipp mehr. Es gibt Berichte über weinende Frauen und Schattenwesen. Doch kaum ein Spuk hat die Presse so sehr elektrisiert wie das Mädchen mit den schwarzen Augen.
Schon in den frühen 80ern, also Jahre vor Brians Erlebnis, berichtet eine junge Frau von einer Begegnung, die ihr Leben verändert hat. Damals war sie 18 Jahre alt, als sie mit Freunden am Waldrand abhing. Ein typischer Abend für die Gruppe. Doch plötzlich hören sie Schreie. Ein Kind ruft mehrmals um Hilfe und nach seiner Mutter. Die Gruppe folgt der Stimme und sieht ein kleines Mädchen, 6, vielleicht 7 Jahre alt. Es läuft in den Wald. Als sie es fast eingeholt haben, dreht es sich um und sieht sie an. Augen wie schwarzer Lack, kein Weiß, kein Licht, nur Dunkelheit. Die Gestalt verschwindet zwischen den Bäumen. Die Polizei findet später keine Spur von dem Kind.
30 Jahre vergehen und dann neue Sichtungen. 2014 berichtet die Zeitung Daily Star innerhalb einer Woche gleich 3 Mal auf ihrer Titelseite über das Black-Eyed Child von Cannock Chase. Der Fall schafft es nicht nur in die Daily Mail, sondern auch in die Guardian-Kolumne über übersinnliche Phänomene.
Diesmal ist es eine Mutter, die von einer Begegnung erzählt. Sie und ihre Tochter seien spazieren gewesen, als sie Schreie gehört haben. Wieder ist es ein Kind, das scheinbar in Not ist. Mutter und Tochter laufen, rufen, aber finden niemanden. Doch als sie sich umdrehen, steht da plötzlich ein kleines Mädchen, nicht älter als 10. Es hält die Hände vors Gesicht. Dann lässt sie die Arme langsam sinken und die Frau erstarrt. Die Augen des Mädchens sind so schwarz wie ein geschlossenes Fenster zur Welt. Kein Weiß und keine Emotion, nur Leere. Sekunden später ist das Mädchen verschwunden.
Der lokale Geisterjäger Lee veröffentlicht die Geschichte auf seinem Blog. Und was folgt, ist ein kleines Medienecho. Reporter begleiten ihn auf nächtliche Ausflüge und Ghost Hunter-YouTuber reisen an. Lee erzählt der Presse, dass in Staffordshire Black-Eyed Children tagsüber erscheinen und nicht wie bei den anderen Begegnungen abends oder nachts.
Aber nicht nur Lees Geschichten machen Schlagzeilen. Der Fall wird auch zur Projektionsfläche für Kritik an den Medien selbst. Die Zeitung Daily Edge spottet über die Kollegen von der Daily Star und schreibt: Ziemlich dünn, könnte man sagen. Aber dennoch genug für 3 Titelseiten in nationalen Zeitungen in nur einer Woche. Aber trotzdem, die Geschichten verbreiten sich. Leser melden weitere Sichtungen in Liverpool, in Schottland und im Südwesten Englands. Die Legende ist geboren oder eher wiedergekehrt.
Ob Portland, Vermont oder Staffordshire, die Muster sind immer gleich. Kinder, die keine Kinder sind, schwarze Augen und das Grauen passiert erst, wenn du sie reinlässt. Manche Geschichten hören dort auf, wo sie eigentlich erst beginnen. Wenn man das Klopfen ignoriert, wenn man die Tür nicht öffnet, dann bleibt nur die Frage, was wäre gewesen, wenn? Doch es gibt auch jene Berichte, in denen die Neugier stärker war als das Bauchgefühl, in denen etwas die Schwelle übertritt, was nicht hätte eintreten dürfen.
Denn was zunächst harmlos wirkt, entwickelt sich nach dem Einlass oft zur Katastrophe. Nicht sofort und nicht laut, sondern langsam und fast unmerklich. Tiere verhalten sich seltsam, der Strom fällt aus. Später folgen Angstzustände, Krankheit und Tod. Als würde das Unheimliche nicht mit den Kindern verschwinden, sondern zurückbleiben. Die Geschichte des älteren Ehepaares aus Vermont ist da ein Paradebeispiel.
Aber diese Erzählung steht nicht allein. In zahlreichen Berichten ziehen die Konsequenzen sich wie ein dunkler Faden durch das Leben der Betroffenen, als habe man nicht nur 2 Kinder eingelassen, sondern etwas, das nicht wieder herausfindet.
Die Erzählmuster sind dabei auffällig konsistent. Erst sind die Kinder höflich, sogar ruhig. Doch je länger man zögert, desto forderner werden sie. Manche Zeugen berichten von einem Gefühl, als würde sich der eigene Wille auflösen. Und wer schließlich nachgibt, verändert oft ungewollt etwas Grundlegendes. Nicht nur im Haus, sondern auch in sich selbst.
Fast alle Erzählungen enden nicht mit der Begegnung, sondern mit einem Satz, der wie ein Echo nachhallt. Ich weiß nicht, was ich gesehen habe, aber ich weiß, dass ich es bereue, sie hereingelassen zu haben. Aber was sind sie?
Sie sehen zwar aus wie Kinder, doch sie sind nichts, was wir kennen. Die Frage, was sie wirklich sind, führt zu einer Vielzahl von Ideen. Manche glauben, es handle sich um Dämonen, Wesen, die nur Macht über uns erhalten, wenn wir sie bewusst einladen. Die Legende erzählt, erst wenn man ihnen die Tür öffnet, dann entfalten sie ihre Wirkung. Wird ihnen der Zutritt verwehrt, verschwinden sie wieder. Doch die Angst, die bleibt.
Andere halten sie für eine moderne Art von Vampiren. Die kalte Höflichkeit, das Bitten um Einlass, die Blässe und das Unheimliche im scheinbar Hilflosen. All das erinnert an klassische Vampirfiguren. Und dann ist da noch die Theorie, es handle sich um Außerirdische. Ihre fremdartige Erscheinung könnte bewusst auf unsere Schutzinstinkte zielen. Die schwarzen Augen, die monotone Sprache, das oft zeitlos oder sogar altmodisch wirkende Aussehen. Das alles scheint nicht von dieser Welt.
Wieder andere glauben, dass wir es mit einer modernen Inkarnation alter Sagen zu tun haben. In irischer Folklore etwa gibt es die sogenannten Changelings, Feenwesen, die menschliche Kinder stehlen und durch eigene ersetzen. Auch in den Legenden indigener Völker gibt es kindliche Wesen, die Menschen mit Hilferufen locken, um sie ins Verderben zu führen, vor allem in Nordamerika. Immer wieder taucht das gleiche Muster auf. Etwas Kindliches wird zur Falle und das Vertraute kippt ins Unheimliche. Genau das macht diese Gestalten so wirkungsvoll. Das Bild eines weinenden Kindes vor der Haustür, das lässt sich nicht ignorieren, man muss einfach helfen. Und diese emotionale Zwangslage ist es, die der Legende ihre Kraft verleiht.
Natürlich halten nicht alle die Geschichten für übernatürlich. Niemand hat überprüfbare Belege für echte Begegnungen gefunden, außer die Erzählungen. Für viele sind es einfach moderne Gruselgeschichten, wie sie früher am Lagerfeuer erzählt wurden. Nur, dass sie heute in Foren und sozialen Medien verbreitet werden. Auch die Plattform Snopes, bekannt für die Überprüfung urbaner Legenden, stuft die Black Eyed Children als reine Erzählungen ein. Es gibt keine Beweise, nur subjektive Berichte. Manche glaubwürdig, andere eindeutig auf Aufmerksamkeit ausgerichtet.
Und auch der britische Geisterjäger Lee aus Staffordshire wirkt in Interviews unsicher. In einem Gespräch mit der Birmingham Mail deutet er an, dass es sich bei den Sichtungen vielleicht um Halluzinationen handeln könnte, ausgelöst durch Umweltfaktoren oder psychische Prozesse. Später stellt er klar, dass diese Theorie nicht von ihm stamme, sondern von Journalisten frei interpretiert wurde.
Was aber, wenn es keine objektive Wahrheit gibt? Wenn es gar nicht darum geht, ob diese Kinder existieren, sondern darum, was sie in uns auslösen? Die Wissenschaftlerin Bridget Burke, die sich mit Mythen in der Popkultur beschäftigt, sieht in den Black Eyed Children eine Art kulturelles Echo. In der Mythologie stehen Kinder für Neuanfang, Hoffnung, eine Zukunft. Die Black Eyed Children verkehren dieses Bild ins Gegenteil. Sie bringen Kälte, Finsternis und vielleicht sogar den Tod.
Vielleicht ist das ihre wahre Bedeutung. Vielleicht sind sie eine Geschichte über den Moment, in dem das Bekannte fremd wird. In dem Schutz in Gefahr umschlägt. Eine Geschichte, die wir immer wieder erzählen, in neuen Formen und mit neuen Namen, weil sie uns an einen uralten Punkt in uns selbst erinnert. Denn selbst wenn sie nur in Erzählungen existieren, das Grauen, das sie auslösen, ist real.
Vielleicht liegt genau darin ihre eigentliche Bedeutung. Vielleicht erzählen wir mit den Black Eyed Children eine Geschichte, die weit älter ist als das Internet. Eine Geschichte über Vertrauen und Täuschung. Über das Vertraute, das plötzlich fremd wirkt. Über den Moment, in dem Sicherheit kippt und hinter dem Lächeln etwas lauert, das wir nicht einordnen können. Eine Geschichte über Schwellen.
Denn es ist ein uraltes Motiv. Der Gast, der hereingebeten werden muss. Der Dämon, der nur Zutritt erhält, wenn wir ihm selbst die Tür öffnen. Das Unheil, das nicht eindringt, sondern eingeladen wird.
Diese Legende funktioniert, weil sie an etwas tief Menschliches rührt. An unsere Angst, nicht zu erkennen, was gefährlich ist. An unser Bedürfnis zu helfen, das uns angreifbar macht. Und sie funktioniert, weil sie schlicht gruselig ist. Die dunklen Augen, das monotone Sprechen und das bittere Gefühl im Bauch. Es sind kleine, einfache Mittel, die große Wirkung entfalten. Kein Wunder, dass sich die Erzählung online verbreitet hat wie ein Lauffeuer. Als Creepypasta oder YouTube-Video. Geschichten wie diese sind gemacht für eine Welt, die sich gern selbst erschreckt.
Vielleicht hat Brian das wirklich alles erlebt. Etwas, das sich nicht anders erklären lässt. Vielleicht war es aber auch nur ein Zufall. Ein Schatten oder ein Streich seines Unterbewusstseins. Vielleicht hat die Presse in England ja das Sommerloch gefüllt und die Online-Algorithmen ihren Hunger nach Grusel gestillt. Vielleicht. Aber was, wenn nicht?
Denn was all diese Erzählungen vereint, ist nicht nur ihr Inhalt, sondern das Gefühl, das sie hinterlassen. Ein leises, nagendes Was wäre, wenn?
Am Anfang stand eine einfache Frage. Was, wenn du aufmachst?
Und am Ende bleibt nur noch diese Frage. Was, wenn es heute Nacht an deiner Tür klopft? Würdest du sie öffnen? Dann starten wir die Diskussion doch genau mit der Frage. Würdest du die Tür öffnen, nachts?
Ja, das ist jetzt eine sehr gemeine Frage, dass ich das hier gleich beantworten muss. Also nachdem wir jetzt über die Black Eyed Children gesprochen haben, wäre die logische Antwort ja eigentlich nein, ich würde nicht öffnen. Aber ich muss ehrlich gestehen, wenn es nachts an meiner Wohnungstür klingelt, mache ich nicht auf. Ja, auf gar keinen Fall.
Offenkundig nicht, natürlich nicht. Wer weiß, wer da drin ist, also um, keine Ahnung, 4 Uhr morgens, dann mache ich auf gar keinen Fall auf. Bin ich komplett bei dir, das ist natürlich auch jetzt nur so eine Spaßfrage im Endeffekt gewesen. Aber eine halbwegs ernste Frage, auch wenn wir natürlich uns zu, ich sag mal, 99% sicher sind, dass es nur eine erfundene Geschichte ist. Was meinst du, sind das Vampire? Weil es gibt mir so ein bisschen Vampir-Vibes. Ich weiß nicht, ob du den Film Sinners kennst. Das gibt mir so sehr, sehr ähnliche Vibes davon. Habe ich letztens im Kino geguckt. Kann ich übrigens allen empfehlen, wenn ihr so ein bisschen auf Vampir-Action-Horror-Filme steht. Ne? So viel dazu. Ganz kurzer Nebensatz. Aber was meinst du? Ich würde schon in die Richtung Vampire gehen bei denen.
Na, also da ist ja zumindest in den Erzählungen aber keine Rede von Blut. Und ich bringe Vampire immer sofort mit blutsaugenden Wesen in Verbindung. Das ist ja hier nicht der Fall. Deswegen sehe ich da jetzt keine Verbindung zu Vampiren. Und die einzigen Filme, die ich gesehen habe zu dem Thema, sind Twilight, die Twilight-Trilogie. So viel dazu. Aber also ich finde es grundlegend erstmal super faszinierend, dass sich die Geschichten wiederholt haben, dass sie sich verbreitet haben und dass sie an unterschiedlichen Stellen auf der Welt, muss man ja sagen, sich erzählt wurden. Also, dass ja sich diese ganze Thematik eben ausgebreitet hat, vermute ich mal, weil ich glaube nicht an die Black-Eyed Children. Also, falls es jemand tut, dann tut es mir leid, dass ich das jetzt hier so sage, aber ich glaube nicht daran. Aber ich finde so diesen kulturellen Gedanken dahinter super spannend, wie sich Geschichten eben generell verbreiten. Aber wenn ich mir jetzt mal so vorstelle, in meiner Jugend, in meiner Kindheit, da hat man sich ja auch so Gruselgeschichten erzählt. Ne? So auf Klassenfahrt haben die Jungs und Mädchen meistens geärgert und irgendwelche gruseligen Schauergeschichten erzählt, auch über so Dorfmythen und Legenden. Einmal haben wir zum Beispiel mit der Schulklasse auf dem Grundstück einer Kirche gezeltet, neben einem Friedhof, wo ich mir auch denke, wer hat sich denn das überlegt für Drittklässler? Aber gut. Und wenn du diese Geschichten hörst, dann erzählst du die ja auch einfach blind weiter, ne? Dann sagst du, hey, ich habe von dem und dem aus meiner Klasse das und das gehört und schon wird diese Geschichte weitergetragen und verändert sich ja inhaltlich auch ein bisschen. Und ich glaube, dass das hier eben auch so passiert ist, dass man sich das immer und immer wieder erzählt hat und aus dem Cousin, der das erlebt hat, wurde irgendwann der Kollege von und weißt du, dass sich das eben dann so verändert hat und plötzlich dachte gefühlt jeder, dass jemand aus seinem Umkreis schon mal die Black-Eyed Children gesehen hat.
Also kann ich komplett nachvollziehen. Ich muss auch dazu sagen, obwohl, und das ist ja jetzt auch kein Geheimnis mehr, ich wirklich jedes Mal sage, wenn es irgendwas mit Augen ist, ne, also so, dass ich so augenfixiert bin wie bei The Nun oder so, dass ich das komplett unheimlich finde und mir nicht geben könnte, finde ich die Black-Eyed Children, also ich meine, wir haben ja auch hier ein paar Bilder, wie sie zu sehen sind. Okay, das eine Bild jetzt, wo ich es mir genauer angucke, ist schon sehr creepy, aber insgesamt finde ich die doch nicht so schlimm wie andere Erzählungen, um ehrlich zu sein.
Ach, na, da geht's mir ehrlich gesagt anders. Also, wenn ich mir vorstelle, diese Geschichten wären tatsächlich wahr und da stehen so drei Kinder vor mir mit tiefschwarzen Augen, ich finde das super gruselig, weil die Augen sind ja so ein bisschen Spiegel der Seele auch, ne? Augen können sehr ausdrucksstark sein und du kannst einer Person ja sehr, sehr viel ansehen anhand der Augen. Deswegen finde ich die Vorstellung schon super creepy. Und ich finde, was diese ganze Geschichte hier auch nochmal so gruselig macht, ist, was passiert, sobald du die Kinder reinlässt? Das weiß man ja gar nicht, das ist ja gar nicht erzählt. Was genau passiert dann? Wir wissen nur, jemand lässt die Kinder ins Haus und damit kommt Unheil in dein Zuhause, weil später etwas Schlimmes passiert. Aber was genau in den Minuten passiert, zu Hause, während die Kinder da bei dir sein sollen, das ist nicht bekannt. Und ich finde, das gibt dem Ganzen nochmal ja, eine zusätzliche, unheimliche, extrem gruselige Note.
Ja, hast recht. Ich finde, ich mag generell so neue urbane Legenden, um ehrlich zu sein. Ich weiß nicht, kennst du diese tanzende Frau? Ich weiß nicht, ob die so in Tschechien oder Serbien so ein Ding ist. Kennst
nein,
du die?
Nein, nein.
Habe ich manchmal auf TikTok gesehen. Das ist natürlich auch irgendwie so eine urbane Legende. Falls ihr da draußen irgendwie mehr Infos habt, dann gerne her damit. Aber das ist nämlich irgendwie so, da sind dann immer so Handyaufnahmen von einer tanzenden Frau bei Nacht halt auf der Straße und du darfst sie halt nicht angucken. Wenn du sie anguckst, dreht sie sich in dem Tanz um, guckt dich an, rennt auf dich zu und ich finde auch, das ist auch auf jeden Fall immer nochmal komplett creepy, so hämmert an deine Tür und will rein bei dir und das finde ich nochmal eine ganz andere Ebene. Aber so viel dazu, ich liebe auf jeden Fall urbane Legenden und die hier, um ehrlich zu sein, ist für die fünfte Parafolge, finde ich nochmal ein sehr, sehr cooler, ich mache mal in Anführungszeichen, Abschluss.
Ja, das Schlimme ist oder das Gemeine eher bei Podcasts, bei Audio, jetzt gerade, wo du mir das erzählt hast mit der tanzenden Frau, ich habe es mir exakt vorgestellt und ich weiß nicht, ob du es siehst, aber ich habe gerade Gänsehaut und es ist so verrückt, weil ich glaube an sich nicht an solche Geschichten. Ich habe es letztens, glaube ich, auch in der Folge gesagt und trotzdem macht mir das Angst. Das ist total ambivalent. Ich weiß nicht, geht's euch auch so, dass ihr an bestimmte Sachen nicht glaubt und trotzdem macht euch das ein bisschen Angst? Also so diese Vorstellung, die sich gerade in meinem Kopf abspielt von dieser Frau ist, ja. Also ich würde sie auf keinen Fall angucken, wenn ich eine Frau auf der Straße tanzen sehen würde. Ich glaube, wir können jetzt hier abschließend sagen, dass es bei den Black-Eyed Children keine Beweise gibt. Es gibt keine Aufnahmen, weder Fotos noch Videoaufnahmen oder sowas. Es gibt nur diese Mundberichte, nenne ich es mal. Ja, manche sind offensichtlich erfunden, aber andere sind doch irgendwie so ein bisschen irritierend glaubwürdig. Also ja, ist das jetzt natürlich jedem selbst überlassen, ob er an die Black-Eyed Children glaubt. Schreibt uns gerne mal, ob ihr von denen gehört habt, also ob ihr da auch Geschichten kennt. Und wie wir es ja am Anfang auch schon gesagt haben, ob ihr die Folgen gefeiert habt, die wir jetzt hier gemacht haben und ob wir das in der Zukunft vielleicht nochmal wiederholen sollen.
Auf jeden Fall. Und wir hoffen natürlich auch für alle, die die Folgen hier immer zum Einschlafen hören, erstmal ganz großen Respekt, wenn ihr die paranormalen Folgen zum Einschlafen hört, dass es nicht genau in diesem Moment bei euch klopft. Nächste Woche geht's dann also wieder ganz normal bei uns weiter. Jeden Dienstag eine ganz normale True Crime Folge für euch. Überall, wo es Podcasts gibt. Ich glaube, wir haben auch schon lange nicht mehr gesagt, haut einfach mal die Bewertungen raus, wieder egal, Apple Podcast, Spotify, wo auch immer ihr hört, erzählt es euren Freunden und eurer Family. Wir freuen uns über alle, die dazukommen. Dann würde ich sagen, schließen wir diese paranormale Akte für heute und hören uns kommende Woche Dienstag wieder. Wir sind eure Hosts
Anne Luckmann
und Patrick Strohbusch.
Redaktion Johanna Müßiger und wir.
Schnitt Anne Luckmann.
Intro und Trainer gesprochen von Pia Rona Sachse.
Producer Falco Schulte.
Die Schwarze Akte ist eine Produktion der Julep Studios.